Welche Wirkung hat die Führung auf Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit? In dieser Folge reden wir über gesunde Führung nicht als Tool, sondern als Haltung. Zu Gast ist der Philipp Begenstein. Er ist Coach und Teamcoach beim Beratungsunternehmen Metawechsel. In seiner Masterarbeit hat er sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Führungskräfte gesunde Führung entwickeln können und welche Verantwortung dabei auch Organisationen tragen. Heute teilt er seine zentralen Erkenntnisse, praktische Perspektiven und Erfahrungen. Mein Name ist Tamara Binder und ich begrüße euch zu unserer neuen Podcast-Folge. Der Preventicast ist ein Projekt von Preventica und wird von Studierenden vom Studiengang Gesundheitsförderung und Prävention an der ZHW im Rahmen des Praktikums umgesetzt. Wir greifen Themen auf, die für eine gesunde Arbeitswelt zentral sind. Ich begrüße dich ganz herzlich, Philipp Begenstein.
Hi Tamara, freut mich mega, dass wir heute bei dir sind.
Schön, bist du bei uns. Du hast dich intensiv mit dem Thema gesunde Führung während deiner Masterarbeit auseinandergesetzt. Was hat dich persönlich während der Arbeit am meisten überrascht?
Was mich eigentlich überrascht hat, ist die Deutlichkeit, wie die beiden Aspekte Führung und Gesundheit zusammenhängen. Also die Auslöser, um mich in das Thema vertiefen, ist eben Betroffenheit, eine persönliche Betroffenheit, die ich wie ein Mensch in meinem Umfeld hatte, die ich beobachtet habe. Also zum Beispiel eine junge Frau in meinem engeren Umfeld, die frisch auf dem Studium war, motiviert war, um in meinen Berufsalltag einzusteigen und dann in eine Konstellation reingekommen ist, wo sie angefangen hat, unter der Führung von ihrer Führungsperson dort zu leiden, wie sie das beschäftigt hat, wie sie das gestresst hat und wie sie den Stress und die Belastung dann auch mit High genommen hat in ihr System, wo sie daheim war und das sehr viel Raum eingenommen hat. Und man wie gesehen, dass je länger die Situation geht, desto mehr wächst das Leid von gesundheitlicher Ebene. Und ich habe immer wieder so ein Beispiel gesehen in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis. Das war eine Seite, wie Mitarbeitende und die Führungskräfte angefangen haben zu leiden. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, junge Führungskräfte, die in eine Verantwortung hineingewachsen sind, die in eine Verantwortung hineingekommen sind, in eine Teamverantwortung und eigentlich überfordert gewesen sind, wie soll ich überhaupt führen und wie die beiden Sachen zusammenhängen, wie Menschen einerseits als Führungspersonen, aber auch als Mitarbeitende unter Führung anfangen leiden und wirklich ein körperliches, mentales Leiden auch entwickelt. Und dann gibt es wie zwei Möglichkeiten. Da machen sie sich überlegen, hey, toxische Führung, ein Begriff, den man immer wieder antrifft. Was ist toxische Führung? Das war ein Ansatzpunkt. Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, hey, wie kann man gesundheitserhaltend führen? Wie können wir führen, damit Gesundheit erhalten bleibt und dass Gesundheit auch entsteht? Und ich habe diesen Aspekt als lösungsorientierter Mensch viel spannender gefunden. Also ich bin davon ausgegangen, dass die beiden Sachen zusammenhängen, dass Führung und Gesundheit zusammenhängen. Aber was mich erstaunt hat, auf deine Frage zurückzukommen, ist die Menge an Studien, die das auch belegt. In mehreren Studien wird aufgezeigt, wie der Zusammenhang zwischen Führung und Gesundheit von Mitarbeitern gleich zusammenhängt wie der Lebensstil und Gesundheit. Also das Führungsverhalten von einer Führungsperson hat die gleiche Auswirkung auf Gesundheit wie der Lebensstil von dieser Person. Und wenn man sich das überlegt, finde ich schon verrückt, die Verantwortung, die eine Führungsperson hat, für sich selber, aber auch für seine Mitarbeiter. Und dann hat sie gesehen, wie wenig gerade in Führungsausbildungen eigentlich in diesem Bereich gemacht wird.
Ja, das sind sehr spannende Erkenntnisse und auch schon Theorien, wie du da erklärst. Und ich denke, auch in der heutigen Zeit ist das je länger je mehr ein sehr aktuelles Thema. Und wenn wir da noch ein bisschen weiterdenken, viele Unternehmen reden ja über Gesundheit, aber bleiben auch stark leistungstrieben. Wo siehst du da die grösste Diskrepanz zwischen dem Anspruch und der Realität?
Ich glaube, grundsätzlich brauchen wir einen Paradigmenwechsel, einen Denkwechsel. Oder solange Leistung das Maß von allen Dinge ist, kommen wir wie nicht weiter in dem Thema. Oft wird Leistung und Gesundheit so als Gegenspieler gesehen, gerade in der Wirtschaft auch. Und ich glaube, wir können kurzfristig auf Gesundheit und Leistung steigern, aber eben das ist ein kurzfristiges Denken, oder? Langfristig können wir Menschen nur Leistung bringen, wenn wir gesund sind. Und da müssen wir ein Umdenken machen und wir sagen, hey, Gesundheit ist nicht einfach ein netter Zusatz, sondern es ist wie die Grundlage von Leistung. Oder nur gesunde Mitarbeitende und nur gesunde Führungskraft können langfristig auch Leistung bringen. Und dann muss man sich ganz einfach die Frage stellen, was würde sich in deinem Leben ganz konkret verändern, wenn Gesundheit oder gute Erholung die Basis und nicht der Verdienst von Leistung ist? Oder oft denken wir ja, oder Erholung und Gesundheit, das ist wie der Lohn, der oben drauf kommt, auf Leistung. Oder wir sagen, hey, zuerst leisten und dann darf ich mich erholen. Aber was würde sich ändern in deinem Leben, wenn du es wie umkehren und du sagst, hey, die Erholung und Gesundheit ist nicht wie der Lohn, der Verdienst für die Leistung, sondern Erholung und Gesundheit ist wie die Grundlage für Leistung. Was wird sich konkret in deinem Leben verändern? Und ich bin überzeugt, wenn wir Gesundheit ins Zentrum stellen, dann kommt die Leistung auch automatisch. Oder wir Menschen, wir wollen leisten. Das ist eines von unseren Grundbedürfnissen als Mensch, dass wir wirksam sein wollen. Also jeder Mensch, der auch gesund ist, der will Leistung bringen. Das ist eine intrinsische Motivation, die wir Menschen haben. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Das sehe ich auch gerade viele im Coaching-Prozess oder Menschen, die nicht im Arbeitskontext sind momentan, wie wichtig das auch ist, wieder gesund zu werden, damit sie wieder wirksam sein können, dass sie ein wirksamer Teil der Gesellschaft sein können. Und ich glaube, als Führungskräfte sollen wir uns in erster Linie nicht um Zahlen und um Leistung kümmern, sondern um Menschen, die für die Leistung und für die Zahlen verantwortlich sind.
Wenn ich da daraus höre, ist gesunde Führung auch ein sehr komplexes Thema und vielleicht auch ein bisschen einfacher gesagt, als dann wirklich umgesetzt. Dein Verständnis von gesunder Führung siehst du ja als Haltung und weniger als Methode. Warum greifen reine Führungstools aus deiner Sicht oft zu kurz?
Nein, aber Führungstools, die sind mega wichtig und hilfreich. Ich sehe Führungstools, oder wie es der Name schon sagt, als Werkzeugkasten mit verschiedenen Werkzeugen drin. Das sind unsere Führungstools. Und es ist wichtig, dass wir als Führungskräfte verschiedene Werkzeuge zur Verfügung haben und auch wissen, wie wir mit diesen Werkzeugen umgehen. Oder es bringt ja wie nichts, wenn man das Bild vom Werkzeugkasten ein bisschen braucht. Es bringt wie nichts, wenn ich einen Winkelschleifer bei mir habe, aber gar nicht weiss, wie ich den bedienen muss. Aber auf der anderen Seite, ein guter Werkzeugkasten, ein guter Werkzeug drin, ist wie nicht genug. Oder? Ich muss wie die Person, die die Werkzeuge bedient, ist wichtig. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich unseren Küchentisch restauriert. Einen alten Küchentisch, den wir geerbt haben von meiner Urgroßmutter und der hat jetzt Bearbeitung gebraucht. Und ich habe meinen Kollegen gefragt, der ausgebildeter Schreiner ist, zu mir helfen. Jetzt hätte mir der Kollege hätte mir einfach seine Werkzeuge geben. Ich hätte mit den gleichen Werkzeugen wie näher, aber nie die gleiche Leistung angebracht, nie das gleiche Resultat angebracht. Also es kommt auch ganz stark darauf an, auf die Person, die Werkzeuge braucht. Oder das beste Werkzeug, also das beste Schreinerwerkzeug in meinem Fall, bringt einfach nicht die Leistung wie beim Freund, der schon ausgebildeter Schreiner ist, der sich mit dem beschäftigt hat, der seit Jahren lang das eingeübt hat. Schlussendlich das Resultat hat auch damit zu tun, mit dem Mensch, der das Werkzeug bedient. Und somit kommen wir zurück zur Führung, oder? Deine Persönlichkeit ist das stärkste Führungstool. Und da sind wir genau bei Haltung und Wert, wo du als Person hast. Klassische Führungsliteratur und eine klassische Führungsausbildung wird Führungs ganz stark reduziert auf Managementstechniken und die sind unglaublich wichtig. Das sind eben die Werkzeuge, die wir haben. Oder wir brauchen gute Werkzeuge als Führungskräfte. Aber es geht wie mehr. Wir als Person sind schlussendlich die, die das Werkzeug bedienen. Und Führungstool, also die Werkzeuge, die wir als Führungspersonen haben, die sind wie die sichtbaren Sachen, wo man sieht. Und Haltungen sind oft unsichtbar. Man schwätzt auch von impliziten und expliziten Kulturregeln. Und da darf es wirklich eine Diskrepanz geben. Das, was wir gegen außen zeigen, was wir gegen außen mit unserem Führungstool führen, das muss mit unserer inneren Haltung muss das übereinstimmen. Oder sonst ist es wie nicht echt.
Da kommt auch zur Vorschein, dass die Führung auch eine sehr persönliche Dimension mit einbezieht. Und eines der Führungstools sind ja die 5 Haltungen, also Wertschätzung, Sinnorientierung, Ressourcenorientierung, Fairness und Partizipation. Die tönen ja ein bisschen selbstverständlich, Aber wo wird es im Alltag konkret schwierig sein, konsequent können zu leben und umzusetzen?
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Es klingt super simpel, ist im Alltag aber ganz schwierig. Also ich bin wie in einer Forschung gekommen, dass die fünf Themen, die du gesagt hast, oder Wertschätzung, Sinnorientierung, Ressourcenorientierung, Fairness und Partizipation, ganz wichtig sind für gesundheitsfördernde Führung. Und das klingt logisch, klingt simpel, aber anwenden in der Praxis ist wie eine andere Schulnummer. Und ich glaube, es wird den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt auf alle fünf Punkte eingehe. Dann würde ich gerne mal das Beispiel von der Wertschätzung rausnehmen, weil ich finde, Wertschätzung ist super praktisch im Alltag. Du kannst das eigentlich gerade jetzt, nachdem du den Podcast gelost hast, kannst du das einfach anwenden, kannst du das auf dich selber anwenden. Dann ist das so ein gutes Thema, um jetzt rauszupicken von diesen fünf Sachen. Und Wertschätzung, das fährt bis Selbstwertschätzung an. Oder was ich nach innen nicht leben kann, kann ich gegen außen auch nicht zeigen. Also, solange alles stressfrei ist, kann ich schon eine wertschätzende Fassade aufrecht erhalten. Aber sobald der Druck steigt, und das passiert in Führung oder Führung ohne Stress, gibt es nicht. Stress ist auch nicht grundsätzlich schlecht. Aber sobald der Druck steigt, dann bekommt die Fassade, bekommt der Riss und das Innere kommt zum Vorschein. Also wenn du dich selber nicht wirklich kannst ernst wertschätzen, kannst du andere auch nicht wertschätzen. Und da kannst du dir zum Beispiel die Frage stellen, was würde sich in deinem Alltag verändern, wenn ich mich selber wirklich wertschätzen würde? Wenn ich selber mich als wichtig betrachte? Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Einfach mal deinen Tag mal durchgehen und sagen, wie würde sich mein Tag verändern, wenn ich wertvoll wäre? Ich stelle die Frage immer wieder im Coaching und die Leute sind wie ein Stück weit jetzt überfordert. Das ist die Frage, die man selbst stellt. Wie würde sich mein Tag verändern, wenn ich mich selber als wertvoll würde sehen? Oder eine kleine Übung, die du im Alltag auch brauchen kannst, um Wertschätzung und Selbstwertschätzung zu üben. Das kannst du zum Beispiel gerne noch einen Podcast machen. Stell dich mal vor den Spiegel und schau dir in die Augen. Und dann sag laut, ich mag mich, ich schätze mich für das, wo ich bin. Ich stand zu mir. Klingt dir das? Und klingt dir das, ohne dass es sich komisch anfühlt oder dass du wie lachen musst? Und wenn du das selber zu dir nicht kannst, ehrlich sagen kannst, dann wird es dir schwer fallen, das deinem Team zu sagen. Oder klingt es dir, oder deine eigenen Stärken zu sehen, ohne schlechtes Gewissen darüber zu schwätzen? Auch das wird ein Thema, das ich so oft erlebe, wo im Coaching immer zum Vorschein kommt, wie schwierig die eigenen Stärken zu sehen, die können zu benennen und sich damit gut zu fühlen. Oft schwingt so ein schlechtes Gewissen mit. Wenn ich mich selber innerlich immer wieder oben runter mache, dann werde ich das Verhalten auch unter Druck gegen außen zeigen. Und wenn du jetzt selber in einer Führungsposition bist und eine kleine Übung mal kannst ausprobieren für deine Mitarbeiter, dann kannst du mal eine Liste machen mit deinen Mitarbeitenden, für dein Team. Dann kannst du jeden Namen aufschreiben und versuch mal, fünf Stärken von jedem von deinen Mitarbeitenden aufzuschreiben. Und dass du dir einfach das mal vor Augen führst, hey, was ist denn das Gute an deinen Mitarbeitenden? Weil wenn du das nicht siehst, kannst du sie auch nicht wertschätzen. Etwas anderes, was die Wertschätzung im Team fördert, ist ein schnelles Feedback geben, schnelle Rückmeldungen geben. Oft kommen die Mitarbeitenden mit Fragen und Sachen, mit Anliegen zu einem als Führungskraft und man hat so viel zu tun in Summe und man hat wie nicht so denkt, ja, das ist jetzt für mich jetzt nicht so wichtig, aber für die andere Person ist es wichtig, sonst würde sie ja nicht kommen. Und da schnelle Feedbacks können geben, egal ob es für dich jetzt gerade wichtig ist oder nicht, das kann sich extrem wertschätzend anfühlen.
Das klingt nach einem sehr spannenden Tool, das ich gerade mal nach dem Podcast selber ausprobiere. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf deine Arbeit, auf deine Masterarbeit kommen. Das zentrale Ergebnis von deiner Arbeit ist, gesunde Führung kann nicht isoliert entwickelt werden. Kannst du das genauer erläutern, was du da damit meinst?
Wenn man die Entwicklung von Führungskräften anschaut, dann kann man über zwei Dimensionen sprechen. Man kann von der horizontalen Entwicklungsebene sprechen und von der vertikalen Entwicklungsebene. Was bedeutet das? Weil die horizontale Entwicklung, das ist die Entwicklung von Führungs-Know-how und von Führungstool. Man muss sich vorstellen, wenn so auf dieser geraden Ebene kann ich mein Wissen kann ich wie ausdehnen. Ich kann neue Führungstools lernen. Ich kann das lernen, indem ich in Management-Seminar gehe, indem ich Bücher lese, indem ich Podcasts höre. indem ich mich weiterbilde. Und das ist mega wichtig, oder? Das sind wir auf der Ebene von diesen Führungstools, auf der horizontalen Ebene. Aber es wird nie einen Quantensprung geben in der Entwicklung von dir als Führungskraft. Und dann haben wir die zweite Ebene, das ist die vertikale Ebene, also die, wo wir gegenüber geht. Und der vertikale Ebene, dort soll das Bewusstsein von deiner Persönlichkeit wachsen, also von dir als dein Sein. Und das ist oft ein langer und komplexer Prozess, oder? Wenn wir uns mehr bewusst werden, wer sind wir, was sind wir in unserer Persönlichkeit, wer bin ich als Person, wer bin ich als Führungskraft, oder? Dort werden jetzt nicht nur Skills gelernt, nicht nur Tools gelernt, dort setze ich mich tief mit meiner Persönlichkeit auseinander, mit meinen Haltungen, mit meinen Werten, und bin ich überzeugt, wenn wir an dem arbeiten, an der vertikalen Achse, an dem inneren Ich, das wird uns als Führungspersonen, als Führungskräfte sehr stark weiterentwickeln. Also wir haben die zwei Ebenen, die horizontale Ebene, wo wir Tools lernen, wo wir unsere Werkzeugkasten füllen, und die vertikale Ebene, wo wir mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Wert, mit unserem Inneren auseinandersetzen. Und dann kommt wieder etwas Drittes dazu, und das ist das Unternehmen. Oder als Führungskraft kann ich ganz viel an mir selber arbeiten. Ich kann meine Persönlichkeit arbeiten, ich kann neue Sachen lernen, ich kann Bücher lesen. Aber wenn ich in einem Führungsumfeld bin, wo meine Entwicklung bremst, dann kann ich noch so viel an mir arbeiten und ich wachse nicht. Oder man kann sich vorstellen, wie mit einer Pflanze in einem Topf. Ich weiß nicht, vielleicht haben die ja auch so Topfpflanzen daheim. Und es ist ja so, die Pflanzen, die wachsen zum Teil einfach so groß wie der Topf ist. Wenn eine Pflanze in einem kleinen Topf ist, dann bleibt sie klein. Wenn eine Pflanze in einem grossen Topf kommt, dann wird sie gross. Kann sie mehr wachsen. Und so ist es auch bei der Führungsentwicklung. Oder wenn wir als Führungspersonen an einem Ort sind, wo in einem kleinen Topf, also in einem Unternehmen, wo uns einschränkt, wo wir uns nicht entwickeln können, dann können wir einfach nicht so viel wachsen. Und da kommen wir irgendwo an die Grenze. Und wegen dem sind die Unternehmen so wichtig, dass die Unternehmen in dem Bild gesprochen haben, unseren grossen Topf zur Verfügung stellen und uns unterstützen in dem, und dass die drei Zahnräder, also die horizontale Entwicklung von Führungstools, die vertikale Entwicklung von meiner Persönlichkeit und das Unternehmen, dass die wie Zahnräder ineinander eingriffen und dass man so wachsen kann.
Ja, das sind sehr spannende Erkenntnisse, und das zeigt auch, dass die Verantwortung sehr breit verteilt ist, eben zum einen das Wissen, das andere die eigenen Kompetenzen, Persönlichkeit, aber auch das Unternehmen, das noch dazu spielt. Und trotzdem bleibt ja die Frage, wo endet die Verantwortung von der einzelnen Führungskraft und wo von der Verantwortung von der Organisation an?
Ja, schlussendlich bist du als Führungskraft verantwortlich für dein Wachstum. Dass du auf diesen beiden Achsen, auf der vertikalen und horizontalen Achse, wachst. Das Unternehmen ist verantwortlich dafür, dass sie einen Rahmen schaffen, wo du dich als Führungskraft entwickeln kannst. Aber schlussendlich ist deine Verantwortung auch, aus dem Rahmen rauszugehen, wenn er nicht passt. Oder wir sagen im Coaching auch immer, das Coaching kann noch so gut sein, wenn der Coachee sich nicht will entwickeln, dann entsteht keine Entwicklung. Als Führungskraft ist man schlussendlich selber verantwortlich für seine Entwicklung. Oder wenn man sich nicht will entwickeln, wenn man sich nicht will an sich arbeiten, dann kann der Rahmen noch so gut sein, aber es passiert keine Entwicklung.
Ja, das zeigt, dass die Führung eigentlich ein kontinuierlicher Lernprozess ist und auch dazu führt, dass man sich möchte entwickeln, möchte weiterkommen. Und gleichzeitig bewegt sich ja die Führung auch immer im Spannungsfeld zwischen der Menschlichkeit und dem wirtschaftlichen Druck. Wo siehst du da Grenzen zwischen diesen zwei Faktoren?
Ich sehe es eben nicht unbedingt als Konkurrenz. Also wie wir auch schon davon hatten jetzt vorher, oder solange wir das als Gegenspieler sehen, oder Leistung und Gesundheit, können wir wie nicht weiter. Für mich gibt es die einfache Formel: Führung gleich Leistungsorientierung plus Menschenorientierung. Oder so entsteht Führung. Oder wir sind als Führungspersonen, sind wir ganz klar für Leistungsverantwortung, aber es geht nur über Menschenorientierung. Nur wenn wir selber gesund bleiben, nur wenn unsere Mitarbeitenden gesund bleiben, dann kann wirklich Leistung entstehen.
Das ist eine sehr spannende Formel, die du hier anwendest. Was verändert sich langfristig in einer Organisation, wenn gesunde Führung nicht nur ein Konzept, sondern eine gelebte Praxis wird? Was sind da die Auswirkungen von dem Ganzen?
Ganz einfach, oder? Gesunde Mitarbeitende, gesunde Führungskraft, die wollen wirksam sein. Und Wirksamkeit gleich Leistung auch. Und ich bin dafür überzeugt davon, dass wenn wir unseren Fokus auf Gesundheit legen, die langfristige Investition auch machen, dass Leistung folgen wird, dass nachhaltige Leistung folgen wird und dass durch schlussendlich der Output vom Unternehmen gesteigert wird. Und auch, dass es weniger Mitarbeiterfluktuation gibt. Also gesunde Mitarbeiter, zufriedene Führungskräfte, oder die werden weniger das Unternehmen verloren. Und auch das wieder, das ist ein riesen Kostenpunkt. Oder ein Mitarbeiterausfall, ein Führungsausfall für das Unternehmen, das ist so kostenintensiv. Da lohnt es sich als Unternehmen in Gesundheit zu investieren. Da kommt man schlussendlich rein, kostenrechnungsmässig kommt man einfach günstiger.
Ja, das zeigt auch, dass Gesundheit eine strategische Bedeutung hat. Und das ist ja auch ein grosser Teil von der Preventica, die die Vision hat, Gesundheitskultur im Betrieb etablieren, das betriebliche Gesundheitsmanagement. Also das heisst, dass es sehr wichtig ist, dass Gesundheit einen wichtigen Stellenwert auch hat, auch im Arbeitsleben. Und wenn du jetzt 5 Jahre vorausblickst, was müsste sich im Führungsverständnis ändern, damit Gesundheit nicht mehr als Zusatz, sondern mehr als Selbstverständlichkeit gilt.
Und der Paradigmenwechsel, den ich vorher erwähnt habe, den muss man heute voranschreiten. Der ist am Entstehen. Erlebe ich selber immer, wenn ich in Firmen drin bin, wenn ich in Führungsausbildungen bin. Oder da ist sich einiges am Tun. Und ich glaube, da braucht man wie lange Schnuff. Oder Gesundheit ist kein Instant-Thema. Oder das hat mit Langfristigkeit zu tun. Wir sind in unserer Gesellschaft und da bin ich voll Teil davon. Wir sind uns die Instant-Gesellschaft gewöhnt. Oder ich stelle heute etwas und morgen habe ich es im Brief gehabt. Das geht alles schnell, es muss alles sofort gehen. Und Gesundheit ist einfach nicht so. Und da muss ich mich selber, oder bin ich mit dem Boot, da muss ich mich selber an der Nase nehmen. Und man darf lernen, langfristig zu denken und nicht auf den schnellen Gewinn zu achten. Ja, das ist jetzt wie beim Sport, oder? Ich kann mich heute entscheiden, in 2 Wochen einen Marathon zu laufen. Wahrscheinlich würde ich das schaffen, behaupte ich mal. Ist es gesund? Wahrscheinlich nicht. Oder gesund ist es, mich daran anzutasten, das aufzubauen, langfristige Investitionen machen, meinen Körper an die Belastung zu gewöhnen. Dann wird ein Marathon auch gesund sein. Und ich glaube, die Langfristigkeit dürfen wir wieder mehr entdecken.
Ja, das zeigt, dass die Führung ein kontinuierlicher Prozess eigentlich ist. Und wie du erwähnst, dass es nicht von heute auf morgen sich kann verändern kann, sondern über eine längere Zeit, dass sich dann Wirkung wird zeigen. Und bevor wir zum Abschluss kommen, gibt es bei uns immer noch den Preventicast-Tipp, wo Empfehlungen weitergegeben werden können. Gibt es Bücher, einen Artikel, eine App oder einen allgemeinen Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer? Hast du da etwas, das dir gerade in den Sinn kommt?
Ja, ich habe ein paar Bücher mitgenommen. Ich bin der Bücherliebhaber. Es gibt natürlich Führungsliteratur, wenn ich 2 Bücher oder 2 Autoren kann wärmstens empfehlen. Das war einerseits Brené Brown, hat das Buch geschrieben, Dare to Lead. Gibt es unterdessen auch auf Deutsch das Buch, heisst glaube ich, Traue dich zu führen. Da geht es ganz stark um die Verletzlichkeit als Führungsperson. Oder? Wie dürfen wir uns verletzlich zeigen? Dürfen wir verletzlich sein? Das ist ein sehr wissenschaftlicher Approach, dazu sehr, sehr inspirierend. Und das zweite Buch, das ich empfehle, ist von Simon Sinek, Leaders Eat Last. Da geht es auch ganz stark eben um die wertschätzende Führung. Auch kann ich ganz stark empfehlen. Und sonst, wenn man sich noch mehr mit dem Thema gesunde Führung auseinandersetzt, gibt es natürlich weitere Bücher, wo wir kein Gesundheitsmanagement reingehen. Oder gibt es gesunde Führung, Gesundheit, Motivation und Leistung von Alexander Heffner zum Beispiel. Gibt es verschiedene Bücher, die man auch dann noch verlinken
kann. Danke vielmals für die spannenden Inputs und Tipps, die du hier gegeben hast. Und zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Wohin glaubst du, wird sich Teamentwicklung entwickeln?
Was glaube ich oder was hoffe ich? Das sind ja zwei Sachen. Ich glaube, wir werden immer in der Spannung drin sein. Es ist eine leistungsorientierte und menschenorientierte. Ich glaube, das ist einfach unsere Gesellschaft, so ticken wir, eben gerade weil wir wollen wirksam sein, wir Menschen, wir wollen Output generieren, werden wir immer in einem Spannungsfeld drin sein. Und ich hoffe oder ich wünsche mir, dass man da immer wieder ein besseres Gleichgewicht findet, dass wir den Menschen immer wieder mehr wertschätzen können und ja, dass wir da ein gutes Miteinander von diesen beiden Faktoren haben.
Das klingt nach einem spannenden Ausblick und gute Abschlusswort. Danke vielmals, dass du da warst, für die wertvollen Tipps, die du uns gegeben hast.
Bitte gern schön. Danke schön für die Einladung.
Das war es mit der neuesten Folge von PreventiCast. Wenn du mehr über Gesundheitsförderung im Alltag möchtest erfahren, dann besuch unsere Webseite preventica.ch für mehr spannende Tipps, Tricks und allgemeine Informationen. PreventiCast gehört zu Preventica, Gesundheitskultur im Unternehmen. Neu gibt es auch ein Preventica Membership. Bist du schon Member? Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.